Dieses Video ist Teil einer Reihe meines Buches Im Schatten der Savanne. Ich war sehr oft in Afrika. Ich war an den Originalschauplätzen, die auch im Buch beschrieben sind. Hauptsächlich in der Savanne, in der Zentralafrikanischen Republik. Aber ich war auch anderswo, weil ganz Afrika, alle Regionen von Afrika haben mich imprägniert und haben mich dazu irgendwie gebracht, dieses Buch zu schreiben. Es hat begonnen im Jahr 1988 mit eben dieser Zentralafrikanischen Republik, hier hauptsächlich in Boire, oben an der Grenze zum Tschad. Wir hatten im Norden den Tschad, wir hatten im Westen Kamerun und ich hatte dort großartige Begegnungen mit den Ethnien der Peul und der Bororo. Später Djibouti. Ich war mehrmals in Djibouti und durfte hier ja auch die einheimischen Völker kennenlernen, am Lac Abbé, am Lac Assal, in Djibouti selbst, in Arta, hauptsächlich Somali, Danakil, Gepflogenheiten, Traditionen, mit ihnen reden. Ja, das war schon wahnsinnig, ja, ich würde sagen, aussagekräftig für mich. Ich fühlte mich da irgendwie heimisch, zu meinen Originen, wo ich herkomme. Sage ich später noch mehr. Ich war mehrmals in Djibouti. Ich war auch oben im Dai, im Fore du Dai. Eine ganz wilde Region, wo, wenn du reingehst, alleine, unbewaffnet, die Chance, dass du da wieder sauber rauskommst, ja, die stehen nicht gut. Es gibt dort Leoparden, wilde Leoparden. Es gibt dort Paviane. Ganze Herden von Pavianen, wir nannten sie Sinosephil. Und die sind ziemlich aggressiv und diese Paviane sind Fleischfresser. Das hat mich alles irgendwie fasziniert. Ich habe das aufgesaugt wie einen Schwamm. Später war ich dann im Tschad, das war 91 im Tschad, ja. Und im Tschad hatte ich es zu tun mit den Tubu. Die Tubu, die leben in der Borku Enedi Tibesti Wüste. Und die Tubu ab der Region Abeche und dem Lac Tschad, das sind ein kriegerisches Volk. Zäh wie Leder, aber unwahrscheinlich aufrichtig, ehrlich, authentisch. Das sind Leute, die lügen dich nicht an. Die gucken dir ins Gesicht, die sprechen auf Augenhöhe und wenn du bei denen Gast bist, dann bist du Gast. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Also diese Einflüsse von Afrika, die haben mich immer begleitet und dazu gedrängt, eben dieses Buch zu schreiben. Aber mit Tschad, da war man lange noch nicht am Ende. Ich war später, in den späteren Jahren, in Gabun. Ich war mehrmals in Gabun. Und in Gabun, gab es die Fang. Und auch hier, in den Wäldern von Gabun, wo wir ja mit meiner Einheit sehr oft waren, ich sage immer, wir waren dort, wo die anderen nicht hingehen. Alela unis otne wompa. Da waren die Eindrücke groß. Also in den Orten weit weg von den Städten. Weil wir waren nicht dort, wo die Touristen hingehen. Wir waren dort, wo die anderen nicht hingehen. Und das hat mich immer wieder gebrannt, Mike. Das hat mich immer wieder fasziniert. Dieses Hinterland, diese Regionen abgelegen. Abgelegen von den großen Städten. Später waren wir im Kongo. Und dann eben immer wieder die Zentralafrikanische Republik. Und einmal, als ich in der Zentralafrikanischen Republik war, hatten wir Begegnungen mit den Pygmaios, mit den Bambingas. Pygmäen. Und wenn du den Pygmäen in die Augen geschaut hast, dann hast du irgendwie verstanden, wie die Welt tickt. Du hast dich in den Augen verloren. Die sind ja nicht groß vom Wuchs her, vom Körperwuchs her. Aber du trittst an diese Pygmäen heran, schaust sie an, nicht auf sie hinunter, sondern du schaust sie an und dann passiert irgendetwas in deinem Kopf oder in meinem Kopf geschah immer irgendetwas, was ich so nicht erklären konnte. Da hat sich plötzlich der afrikanische Kontinent für mich geöffnet. Es war unwahrscheinlich eindrucksvoll, ja. Und dann eben diese ganzen Regionen in der Zentralafrikanischen Republik, oben in Awakaba, Bamingui, Bangoran, Nationalpark Saint-Floris, Aouakaba, Endele. Vor allem Endele, die Stadt Endele, wo es wirklich noch diese Brakonniers gibt, diese Wild, diese Räuber, die Jagd machen auf Elefanten, um an das Elfenbein zu kommen. Wo es Waffenschmuggel gibt, wo es Menschenschmuggel gibt, Elfenbeinschmuggel. Ja. Ich durfte dort auch die Elke kennenlernen, eine Deutsche, eine junge Deutsche, die 3 Jahre da unten war in Endele an der katholischen Mission, und die drei Jahre lang diesen Gefahren ausgesetzt war, auf täglicher Basis. Ja? Schlangenbissen, Malaria, Gewalt von Einheimischen, Unsicherheit, Isolation. Die Elke hat mir sehr viel erzählt. Und ich durfte natürlich mit dem Mathieu Laboureur sprechen. Die Laboureurs, die hatten da oben am Kumbala-Fluss die Gunda. Und die Gunda, das war ihr Reich. Man nannte den Mathieu auch, das war ein Großwildjäger. Zuallererst hat er Großwildjagd betrieben und danach war er nur noch unterwegs mit der Kamera. Aber die Franzosen nannten den Mathieu Laboureur den Robin Hood der Savanne. Und er hat mir sehr viel erzählt über diese Wilddiebe, die einfallen vom Sudan, vom Tschad, immer 40, 50 Mann, ganz stark bewaffnet, und die dann Jagd machen auf die Rhinozerusse und auf die letzten Rhinozerusse, möchte ich sagen, und auf die Elefanten. Und er hat mich mitgenommen zu dem Mare de Gata, das sind Sümpfe, Gata-Sümpfe. Ja? Und die Region ist eine wilde Region. Es gibt dort Löwen, es gibt dort Elefanten, es gab noch zu meiner Zeit Rhinozerusse. Und es gab eben sehr viel von diesen Brakonniers, von diesen Wilddieben. Ja. Und der Laboureur, der Mathieu, der ist da oben gewesen in Lagunda am Parc National Saint-Floris mit seiner Familie. Frau, 2 Kinder. Die Kinder sind im Busch geboren, in der Savanne geboren und groß geworden. Und genauso wie die Kinder in Europa mit Hunden spielen oder mit Katzen, haben die jungen Laboureurs damals gespielt mit Löwenbabys. Es war eine wilde Region. Eine unwahrscheinlich wilde, abgelegene Region. Und das alles, diese ganzen afrikanischen Einflüsse, viel, viel mehr, als ich hier je erzählen könnte, haben mich im Laufe der Jahre, die ich in Afrika verbrachte, dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben oder zumindest zunächst mal darüber nachzudenken. Jetzt kommen wir mal zu den Protagonisten. Es gab Sarah, es gab Elias und es gab Adebayo im Buch. Das ist die Fiktion. Und inwiefern steckt sehr viel Thomas Gast in Elias? Denn ich im Buch bin der Elias. Ja, fiktiv, aber auch irgendwie in der Realität. Wie viel Thomas Gast steckt in Elias? Dazu möchte ich sagen, dass ich habe da einen Anfangsbuchstaben kreiert. S-E-A, Sarah, Elias, Adebayo. Und die Sarah war weiß, war ein weißes Mädchen, weiße Eltern. Der Elias, alias Thomas Gast, das war ein Mischling. Ja? Zwischen den Welten. Und Adebayo, er war schwarz wie die Nacht, war ein Afrikaner. Und diese 3 Protagonisten, ja, die lieben sich. Die sind tief miteinander in Zuneigung vereint. Obwohl jeder auf seine Art und Weise einen ganz persönlichen Charakter hat, obwohl jeder auf seine Art und Weise dem anderen nicht ähnelt. Und ich bin Elias, der Mensch oder der Protagonist zwischen den Welten, in der Realität, aber auch im Buch. Ich habe mich da immer wieder erkannt und die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend, vermischt mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe in Afrika, damals in der Zentralafrikanischen Republik, in Djibouti, in Gabun, in den beiden Kongos und im Tschad. Das alles vereint hat mich dazu gebracht, diesen Roman zu schreiben und den Protagonisten Elias so ein bisschen herauszukristallisieren. Und das Buch geht weit zurück in den Anfängen von dem Abenteuer am Kumbala-Fluss. Und Ich denke, dass ich sehr viel gesprochen habe über den inneren Zwiespalt, den ich hatte in meiner Jugend, also eine Aufarbeitung. Ich habe sehr viel gesprochen über den Zwiespalt, den ein weißes Mädchen, Sarah, nämlich die Sarah, haben könnte. Und ich habe sehr viel gesprochen über einen inneren Zwiespalt. Jetzt mit Blick auf den, mit Blick aus dem afrikanischen Kontinent heraus, die ein schwarzer Junge, namentlich Adebayo, haben kann, wenn er sieht, wie Sarah in ihrer Welt lebt, in ihrer weißen Welt, wie Elias in seiner Welt lebt, in der Zwischenwelt, und das verglichen mit der Welt, in der er leben muss. Weil er kann den Kontinent nicht verlassen. Er ist fixiert. Er bleibt in seiner Welt. Der Tom bleibt in seiner Welt. Tom, alias Elias. Und die Sarah bleibt in ihrer Welt. Aber die beiden Blätz genannten haben Möglichkeiten, aus ihrem Ich herauszuschlüpfen und in ihre andere Welt einzufließen. Und das hatte Adebayo nicht. Und deswegen ist der Adebayo im Laufe der Zeit und im Laufe auch der Eifersucht, die er entwickelt hat, weil der Elias ja der Sarah wohlgesonnen ist und umgekehrt genauso. Und deswegen endet die Geschichte irgendwo im Sudan und nimmt eine Tournur, wo ich sagen kann, sehr unerwartet und sehr brutal auch. In Afrika mehr als anderswo ist der Grat zwischen Leben und Tod. Ja, du hast auf der einen Seite hast du Leben, auf der anderen Seite hast du Tod. In der Mitte ein Grat, da musst du wandern. Und dieser Grat ist in Afrika unwahrscheinlich schmal. Und wenn du nicht aufpasst, fällst du runter. So wie es mir oft passiert wäre. Ich wäre oft gefallen, ich bin oft gefallen. Ich bin immer wieder aufgestanden und bin weitergelaufen, immer mein Ziel entgegen. Und immer beeinflusst von diesem afrikanischen Abenteuer. Und besonders die Bambingas, die Pygmäen in Batalimo, in der Zentralafrikanischen Republik, die haben es mir angetan mit ihrer Lebensweise. Das ist ein Volk, ein kleines Volk. Ich würde sagen, ein großes Volk, das ausgebeutet wurde und noch ausgebeutet wird. Die Bambingas, die Pygmäen werden verspottet. Sie werden benachteiligt in allen, was es gibt. Gesellschaftlich an den Rand gedrückt. Aber genau bei diesem Bambingas oder von diesem Bambingas nahm ich sehr viel mit. Und sei es nur die Geschichte von diesem Zauberer in meinem Buch Im Schatten der Savanne. Ich habe da ganz genau hingeschaut, wie sie sich verhalten, wie sie sich bewegen, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander umgehen. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Die Bambingas, die lebten in ihrer Welt. Und die haben da niemanden reingelassen. Und wenn, dann nur zum Schein. Dann nur zum Schein. Und ich habe das gespürt. Und ich habe versucht, diese Barrieren zu durchbrechen. Mit meinem Ich, mit meiner Authentizität, mit meiner Freundlichkeit, mit meiner Aufrichtigkeit. Und die Leute wussten das zu schätzen, glaube ich. Und in den Augen der Bambingas, da liegt das wirkliche Afrika. Die Augen der Pygmäen, das ist ein Spiegel rein in die afrikanische Welt, aber auch ein Spiegel oder ein Tool rein in meine Geschichte, meines Buches Im Schatten der Savanne. Wir waren sehr oft in den hinteren Regionen unterwegs in Afrika, vor allem in der Zentralafrikanischen Republik, also mitten im Herz der Zentralafrikanischen Republik, Region Bamingui-Bangoran, an Orten, wo, wie erwähnt, normale Sterbliche nicht hinkommen. Kaum Europäer hinkommen. Und dort, an diesen Stellen, an diesen Orten, tickt Afrika anders. So fernab von den Großstädten. Du findest dort kaum Lügen oder Lug, Betrug, Hinterlist, Argwohn und all diese negativen Dinge. Was du aber immer findest, das ist Freundlichkeit, das ist Konversation auf Augenhöhe, das ist eine Willkommensethik. Und was du auch immer findest, immer finden wirst, das ist fest verwurzelt in den Afrikanern, das ist die Gewalt. Überall, die Gewalt ist überall. Du musst vorsichtig sein. Einmal während einer meiner Exkursionen, ich war alleine unterwegs, stieß ich auf ein Dorf. Ein kleines Dorf, es war eine kleine Lebensgemeinschaft. Zwei Familien, 5, 6 Hütten. Um die Hütten rum Saribas, das sind so Dornensträucher, Zäune aus Dornen. Undurchdringlich. Der Platz in der Mitte war sauber gefegt, es war alles sauber, es war alles aufgeräumt. Die Herzlichkeit war da, die afrikanische Herzlichkeit. Und ich habe den Chef der Familien gefragt, warum diese Saribas? Warum? Wir hatten, es war spät abends, die Sonne ging gerade unter. Da hat er rausgeschaut in die Savanne und hat gesagt, Bamara. Bamara. Bamara ist Sango. Und Bamara heißt Löwe. Hier sind Löwen überall. Und er hat gesagt, die Löwen kommen nachts, die gehen rein in die Hütten und holen sich die Menschen raus. Die Frauen, die Kinder, die alten Männer. Und um das zu verhindern, bauen sie diese Saribas. Sariba kommt aus dem Arabischen. Es heißt Umzäunung, Zaun, Mauer, Schutzwall. Und ein anderes Mal bin ich auch zu einem Dorf gekommen. Da waren wir im Kollektivrahmen unterwegs. Und nach der üblichen Begrüßung auf Sango Balamingi oder Balau, sind wir rein begleitet worden ins Dorf. Und da war in der Dorfmitte ein großes Feuer und auf dem Feuer ein großer Kessel. Und ich habe mein Messer rausgeholt, das war ein Kamelüs. Und ich habe da ein bisschen rumgestochert in dem großen Kessel und habe dann gerade noch so mit aller Kraft einen großen Kopf heraus befördern können. Es war ein Löwenkopf. Und dann habe ich den Dorfältesten gefragt, was macht ihr mit diesem Löwenkopf? Und da hat er mir gesagt, wenn der Löwe den Menschen frisst, dann fressen wir den Löwen. Wenn der Löwe uns Gewalt antut, dann tun wir den Löwen Gewalt an. Wir essen Bamara. Und Bamara ist uns. Afrika, das ist Liebe, das ist Schönheit und es ist Gewalt. Überall. Überall. Da gibt es eine ganz bestimmte Szene im Buch, die diese Rauheit des Kontinents und diese Gewalt par excellence widerspiegelt. Die drei kleinen Menschen, die drei Kinder, Sarah, Elias und Adebayo, machen einen Ausflug in die Savanne. Sie stoßen auf ein ausgetrocknetes Flussbett, wo es halb dunkel ist, halb düster. Und sie stoßen auf ihr Versteck. Das Versteck hatte Adebayo angelegt. War so wie eine Plattform, mitten im Flussbett. Und auf diesem Versteck, auf dieser Plattform, hatte er eines Tages eine Ziege mitgebracht. Und Adebayo hat vor den Augen der beiden anderen diese Ziege getötet und zur Ader gelassen. Und dann hat er die beiden aufgefordert, den White Boy Elias und die Sarah, die weiße Frau, das weiße Mädchen, aufgefordert, das Blut, das noch warme Blut zu trinken. Und dann haben sich alle mit Blut beschmiert. Und man hat, ich habe die Szene so beschrieben, dass wie ein Ritual war, dass sie am Ende alle blutgetränkte Lippen hatten. Und genau diese Szene, die beschreibt diese Rauheit, diese Brutalität und unter anderem auch diese Gewalt. In der Savanne der Zentralafrikanischen Republik, in der Nähe der Flüsse Kumbala, Gunda und in der Nähe der Sümpfe Gatta und Dongole. Ich war dort. Ich war dort. Mehrmals. Und natürlich muss es in dem Buch auch eine Lösung geben für den jungen Elias, alias Thomas Gast. Denn es ist ein Junge, der zwischen den Welten lebt. Er ist nicht weiß, er ist nicht schwarz, er ist irgendwo in der Mitte. Und er lebt in einem inneren Zwiespalt. Er wächst heran in Welten, die nicht seine sind. Und er ist auf der Suche nach seiner Identität. Und ich glaube, dass sehr viel von Thomas Gast in Elias steckt, weil ich diesen Zwiespalt leben durfte oder leben musste. Und somit ist im Schatten der Savanne auch ein gewaltiges Aufarbeitungsabenteuer für mich. Und ich habe es umgemünzt auf den Elias. Wie schafft Elias es, in seiner Schatten- oder Zwischenwelt mental zurechtzukommen, sich zu behaupten? Und das ist eine unwahrscheinliche Kernfrage. Und dieser Frage gebe ich im Buch, im Schatten der Savanne, eine Antwort. Oder ich versuche es. Ob es mir gelungen ist oder ob es mir gelingt, das weiß ich nicht. Das zu entscheiden, überlasse ich euch. Was ich euch erzähle, ist nicht die Geschichte von dem Buch Im Schatten der Savanne. Was ich euch hier erzähle, das ist, wie das Buch entstanden ist. Und wenn euch diese Geschichte berührt, dann, weil euch diese Geschichte gefunden hat,